auf die Textlesung. Die Textlesung, so wie gesagt, die Predigtreihe ist aus dem Kolosser. Dort werden es zwei Abschnitte sein, wer mitlesen möchte. Wir haben es am Beamer oder ansonsten, wer bei sich nachschauen möchte. Das Ganze steht in Kolosser 1, die Verse 25 bis 29 und in Kolosser 2, die Verse 1 bis 7. Kolosser 1, 25 bis 29 und Kolosser 2, 1 bis 7. Ich, Paulus, diene der Gemeinde durch das Amt, das Gott mir übertragen hat. Seine Botschaft soll ich überall verbreiten. Dabei handelt es sich um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart wurde. Ihnen wollte Gott zeigen, worin die unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnisses bei den nichtjüdischen Völkern besteht. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er ist es, den wir verkündigen. Wir ermahnen jeden Menschen und unterrichten jeden Menschen in aller Weisheit. Denn durch die Verbundenheit mit Christus soll jeder Mensch als Vollkommener vor Gott treten können. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich mit aller Kraft, die er mir in seiner Macht schenkt. Ich möchte allerdings, dass ihr wisst, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe gleichermaßen für euch wie für die Leute in Laodicea. Und genauso kämpfe ich für alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass sie getröstet werden. Sie sollen in Liebe zusammenhalten, um tiefe und reiche Einsicht zu erlangen und um das göttliche Geheimnis zu erkennen, das Christus ist. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch Überredungskünste täuscht. Denn auch wenn ich körperlich nicht bei euch bin, so bin ich es doch im Geist. Mit Freude sehe ich, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, lebt auch in ihm. Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet. Ihr werdet gefestigt durch den Glauben, so wie er euch gelehrt wurde. Seid voller Dankbarkeit.
Ja, guten Morgen und ich spreche noch ein kurzes Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für diesen Brief, den Paulus damals geschrieben hat, der nicht direkt an uns gerichtet ist, aber durch den du trotzdem auch zu uns sprechen möchtest. Und ich möchte bitten, dass wir dich vor Augen kriegen, dass du unser Herz berührst, unsere Gedanken berührst und dass du uns deutlich machst, wo die Schnittmengen zu unserem Leben sind. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Predigtserie über den Kolosserbrief. Und die Überschrift für heute ist In Christus leben. Klingt etwas seltsam, aber ich hoffe, dass zumindest am Ende der Predigt etwas klarer ist, was ich damit meine. Es geht um die Frage, was christliches Leben bedeutet und wie Glauben und Leben zusammenkommen. Ich würde sagen, dass es drei häufige Missverständnisse in Bezug auf den christlichen Glauben gibt. Das erste Missverständnis ist, der christliche Glaube ist einfach eine Lehre, die ich irgendwie lerne, etwa wie Mathematik in der Schule. Ich lerne die richtigen Dinge, ich glaube sie, dann bin ich gut unterwegs. Und damit es mit dem Wissen und Behalten einigermaßen klappt, gehe ich regelmäßig in den Gottesdienst, besuche vielleicht eine Kleingruppe oder lese sogar, wenn ich zu den Strebern gehöre, noch das ein oder andere Buch. Das zweite Missverständnis ist, Glaube besteht darin, einmal Ja zu Jesus zu sagen und dann bin ich im Leben auf der richtigen Seite. Also Glaube als eine Art Unterschrift und dann einen Vertrag, der mir angeboten wird. Der Vertrag klingt gut, der ist kostenlos. Deshalb melde ich mich, lande im göttlichen Verzeichnis und bin auf der Seite der Guten. Der Vertrag landet dann so in der Schublade und wenn ich ihn am Ende des Lebens brauche, dann hole ich ihn wieder raus. Das dritte Missverständnis ist, Glaube bedeutet, Jesus anzunehmen und dann einer neuen To-Do-Liste zu folgen. Das und das soll ich tun, dann bin ich ein guter Christ, dann ist Gott zufrieden mit mir. Jesus öffnet mir so die Tür in den Raum des christlichen Lebens, was ich dann aber selbst irgendwie bestmöglich ausleben muss, wo ich irgendwie das Beste draus machen muss. Ja, so Jesus als der Personalmanager, der mich mit einem Arbeitsvertrag einstellt und dann regelmäßig überprüft, ob es eine gute Idee war, mich anzustellen. Naja, wenn es mit der To-Do-Liste nicht so klappt, wenn ich meinem Arbeitsauftrag nicht gut nachkomme, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es in meinem Leben vielleicht nicht so läuft, nicht so vorangeht oder wenn auch vielleicht Gott mit mir nichts anfangen kann. Das sind so ganz typische Missverständnisse, denen ich immer wieder begegne. Oft nicht so platt und offensichtlich, wie ich sie jetzt skizziert habe, aber sie sind da, auch in meinem Leben. Doch christlicher Glaube, wie Paulus ihn verstanden hat, ist was völlig anderes. Und deshalb schreibt er auch diesen Brief, um diese Menschen in der kleinen Stadt Kolosse, aber auch den Menschen in den umliegenden Gemeinden, zum Beispiel in Laodicea, um sie auf den Kern zu fokussieren, nämlich auf Jesus Christus. Und deshalb, wenn du heute dabei bist und Glaube vielleicht für dich noch irgendwie fremd ist, du eher so am Abtasten bist, ob das irgendwas für dich wäre, das so aus der Distanz anschaust, dann hast du heute eine sehr gute Möglichkeit, um auf den Kern des Glaubens zu schauen. Und wenn du schon länger im Glauben unterwegs bist, dann ist es heute eine ganz, ganz wichtige Erinnerung, was dein Glaube im Kern ausmacht. Ich habe den Eindruck, dass unser Glaube immer wieder an Kraft und an Dynamik verliert, weil wir völlig den Fokus verlieren. Es ist wie mit manchen Projekten in unserem Leben, wir haben einen guten Anfang gemacht, aber dann ist das Projekt irgendwie ins Stocken geraten, weil man sich dann doch auf andere Dinge fokussiert hat. Und manchmal ist es mit dem Glauben ähnlich, wir haben einen guten Anfang erlebt, vielleicht eine besondere Zeit mit Gott erlebt, sind berührt worden von den Zusagen, die er uns macht und dann über die Zeit in den Alltagsherausforderungen, in den 1000 Projekten, die es sonst gibt, ist es mit Gott und dem Glauben irgendwie ins Stocken geraten. Wir haben den Fokus verloren. Und ich beschreibe euch das jetzt nicht, um hier irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Es wird ja oft beschrieben, um ein schlechtes Gewissen zu machen. Sondern ich will euch sagen, ich will euch nicht sagen, strengt euch mehr an, sondern ich will unseren Fokus ganz bewusst heute Morgen zurück auf den Kern und auf die Motivation des Projekts lenken. Denn das ist genau das, was Paulus in diesem Brief macht und besonders auch mit dem Text, den wir gelesen haben. In Vers 6 schreibt er, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, lebt auch in ihm. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, lebt auch in ihm. Ihr habt Jesus als Herrn angenommen, ihr seid bewegt worden von ihm, wer er ist und von dem, was er für euch getan hat. Dann lebt jetzt doch auch weiter in ihm. Gestaltet euer Leben in ihm. Vertraut doch in eurem Leben darauf, dass er da ist, dass er in euch ist und dass er für euch und in euch und durch euch und mit euch handelt. Und dieser Aufruf bekommt jetzt durch den Kontext, vor allem durch den Text von letzter Woche, nochmal ein Extragewicht. Denn Paulus macht deutlich, bei Christus geht es jetzt nicht um irgendein Projekt, so wie dein Sportprojekt oder dein Bastelprojekt, was immer mal wieder ins Stocken gerät, sondern die Sache mit Christus hat nach Paulus kosmische Bedeutung. Kosmische Bedeutung. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Christus ist der Erste der Schöpfung, er ist der, durch den alles geschaffen ist, er ist der, der alles zusammenhält. Und er ist auch der Erste und der Garant für die neue Schöpfung, für Versöhnung, für Veränderung, für neues Leben. Das heißt, Paulus hat bereits deutlich gemacht, dieser Christus, der ist nicht irgendwie so ein nettes, harmloses Projekt unter vielen, dem man sich halt mal zuwendet und dann mal nicht zuwendet, sondern jemand, der über allem steht. Der über allem steht, in allem irgendwie auch da ist, der die Dinge zusammenhält, auch in deinem Leben. Und in ihm steckt jetzt eben so viel Potenzial für unser jetziges Leben drin, also lebt in ihm. Ja, für alles andere ist er einfach zu groß und zu gut, alles andere wäre irgendwie seltsam. Es ist so, als würde Paulus sagen, hey, ihr habt euch auf was absolut Grandioses mit weltweiter Bedeutung sogar darüber hinaus eingelassen. Jetzt nutzt es doch auch. Lebt darin. Es wäre irrsinnig, wenn zum Beispiel, jetzt ein bisschen banales Beispiel vielleicht, es wäre irrsinnig, wenn man ein wunderschönes Kleid bekommt, es aber nie anzieht. Oder wenn man ein schnelles Motorrad in der Garage stehen hat, aber nie damit fährt. Das wäre doch absolut verrückt, oder nicht? Oder stell dir vor, auf deiner Arbeit gibt dir jemanden Kontakt, bei dem du dich melden kannst, weil er eine perfekt für dich zugeschnittene Stelle hat. Aber du steckst die Visitenkarte in der unterste Schreibtischschublade. Das wäre doch bekloppt. Und jetzt ist Christus so viel mehr als ein schönes Kleid oder ein Motorrad oder eine für dich perfekt zugeschnittene Stelle. Er ist lebendig. Und in ihm hat das ganze Universum sein Ziel. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. In der Verbundenheit mit ihm sind wir vollkommene Menschen. Das alles formuliert Paulus im Text und um diesen Text herum. Was auch immer auch genau das bedeutet. Es klingt doch auf jeden Fall großartig. Es klingt riesig. Es klingt absolut nach dem, wonach ich mich in meinem Leben ganz oft sehne und was mir ganz oft fehlt. Und deshalb sagt Paulus, lebt in ihm. Gebt euch in eurem ganzen Leben nicht mit weniger als Christus zufrieden. Lasst euch das nicht kleinreden. Lasst euch das nicht durch falsche Lehren oder menschliche Ideologien wegnehmen. Lasst euch nicht von anderen Menschen irgendwelche Lasten und Glaubenssysteme aufdrücken, in denen ihr selbst das Ziel seid. In denen ihr selbst Weisheit und Erkenntnis verkörpern müsst. Oder in denen ihr selbst vollkommen werden müsst. Sondern lebt in ihm. Er ist da und in ihm haben wir das volle Leben, wie Jesus von sich selbst sagt. Also lebt in ihm. Und natürlich drängt sich jetzt die Frage auf, was bedeutet das, in Christus zu leben? Was bedeutet das, in Christus zu leben? Und da muss ich erstmal sagen, keine Ahnung, was es alles für dich und für uns bedeutet. Wenn Paulus richtig liegt mit dem, was er da schreibt, dann ist das so viel, so dynamisch und auch so individuell erfahrbar, dass man das nicht mit ein paar schnellen, allgemeinen Antworten beschreiben kann. Dann ist es eher etwas, was wir alle ganz individuell suchen und erleben können. Es ist eben nicht einfach Schema F und deshalb will ich dir zuallererst Mut machen, dich selbst auf den Weg zu machen, darauf eigene Antworten zu finden in deinem Leben. In der Verbindung zu Christus diese Frage zu klären. Was heißt es, in dir Christus zu leben? Denn das Leben in ihm wird bei dir etwas anders aussehen als mein Leben in ihm. Er ist derselbe, aber du und ich, wir sind völlig unterschiedlich und wir haben auch völlig unterschiedliche Leben. Man kann es sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie wenn wir den gleichen Freund hätten. Ja, es ist zwar die gleiche Person und doch nimmst du diese Person anders wahr als ich. Und doch haben wir irgendwie ein bisschen eine unterschiedliche Beziehung zu dieser Person. Klar, es gibt Übereinstimmungen, gar keine Frage. Aber mir ist jetzt erstmal wichtig zu betonen, dass das Leben in Christus sich nicht einfach kopieren lässt. Manchmal habe ich den Eindruck, es geht darum, andere Menschen zu kopieren. Andere zum Vorbild zu nehmen, dann genau das zu tun, was andere tun. Das ist nicht in Christus Leben. Christus ist kein technisches Gerät, wo wir alle die gleichen Knöpfe drücken und dann funktioniert er für uns alle gleich. Oder Christus ist auch nicht Siri oder Alexa, die halt Standardantworten für alle gleich haben, sondern Christus ist lebendig. Er ist persönliches Gegenüber. Also egal, ob du bisher distanziert bist und von Christus wenig weißt oder ob du ihn schon länger kennst, wir brauchen beide das Gleiche. Wir brauchen beide das absolut Gleiche. Nämlich die persönliche Verbindung zu ihm. Das Sehen auf ihn, das Hören auf ihn und das Vertrauen auf ihn. Dieses vertrauensvolle Ich bin in deiner guten Hand, mach du aus meinem Leben, was deiner Herrlichkeit entspricht. Ohne das gibt es kein in Christus Leben. Schauen wir jetzt nochmal in unseren Text. Denn Paulus gibt uns interessanterweise doch irgendwie auch zwei konkretere Hinweise, die ich gern mit euch anschauen möchte. Und zwar spricht Paulus mit Christus als Geheimnis zu leben und er spricht davon, mit Christus als Lebensgrund zu leben. Wenn wir den Text lesen, dann fällt ein Begriff auf, den Paulus hier und auch an anderen Stellen immer wieder verwendet, nämlich der Begriff Geheimnis. Im griechischen Mysterion, da kommt unser Begriff Mysterium her. Und das Interessante ist jetzt aber, dass Paulus diesen Begriff nicht irgendwie auf so ein Zusatzwissen, so Christentum 2.0 oder so ein besonderes Wissen für die besonders Eingeweihten und die besonders Weitsinn verwendet, sondern es bezieht diesen Begriff auf das Zentrum des Glaubens. Auf Jesus Christus selbst. Ja, sowohl in Vers 27 als auch in Vers 2 wird klar gesagt, was das Geheimnis ist. Vers 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in Vers 2 ganz schlicht und einfach, Christus an sich. Und damit sagt Paulus, dass eben das Zentrum des Glaubens, Christus selbst und Christus in mir, dass das ein Mysterium ist. Ein Geheimnis. Christus selbst, die Verbindung mit ihm, absolute Basissachen des Glaubens. Das sagt er, das wäre ein Geheimnis. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das jetzt, dass unsere Verbindung mit Christus ein Geheimnis ist? Und ich denke, das Wort, das schickt schon an sich uns in eine bestimmte Richtung los. Nämlich, es geht offensichtlich um etwas, was ich nie ganz ergründen kann. Was sich mir immer ein Stück weit entzieht. Was ich nie ganz in den Griff bekommen kann, sodass ich sagen könnte, oh, jetzt habe ich es, ich bin fertig. Das ist übrigens auch der Unterschied zum Rätsel, was ich vielleicht dann irgendwann löse, und was mich dann einfach langweilt, weil ich es gelöst habe. Paulus sagt auf der einen Seite, ja, dass wir das Geheimnis bereits erkannt haben. Ja, Vers 26, jetzt aber wurde es den Heiligen offenbart. Aber auf der anderen Seite schreibt er in Vers 2 von diesem Wunsch, dass wir noch eine tiefe und eine umfassende Einsicht erlangen. In Klammern, weil wir eben einen Großteil noch nicht verstanden haben. In Christus zu leben bedeutet also einerseits irgendwie eingeweiht zu sein, in ihm schon was erkannt zu haben, sich dem Geheimnis auch anzunähern, aber andererseits weiterhin auch im Trüben zu fischen. Das Geheimnis noch nicht bis in die Tiefen zu verstehen, auf das ich mich da eigentlich eingelassen habe. Was heißt das jetzt praktisch? Wo zeigt sich das? Ich mache mal ein paar Vorschläge, wo ich meine, dass wir das im Alltag erleben, dass die Sache mit Christus Geheimnis ist und auch Geheimnis bleibt. Wir sagen zum Beispiel immer wieder, dass das, worauf es im Glauben ankommt, die persönliche Erfahrung ist. Das persönliche Getroffensein durch Christus und seine Gnade, das, was ich eben auch schon gesagt habe. Draußen in der Bücherecke steht ganz groß, bewegt durch Gottes Liebe, bauen wir lebendige Gemeinde. Das ist der Motor des Glaubens, dass ich immer wieder neu berührt werde von Christus, von seiner Liebe, von seiner Fürsorge, von seiner Treue. Und Paulus betet in einem anderen Brief an die Epheser, Gott gebe euch Augen des Herzens, damit ihr die Größe seiner Kraft und Hoffnung und Stärke immer neu erfassen könnt. Augen des Herzens. Da geht es wirklich um ein Erfassen auf allen Ebenen, gedanklich, auf Gefühlsebene, quasi mit unserem ganzen Wesen ihn erfassen können. Das ist so zentral für unseren Glauben und trotzdem sind gerade diese Momente, wo ich persönlich ergriffen werde von ihm, irgendwie geheimnisvoll. Wir können sie nicht machen. Wir freuen uns, wenn das Evangelium uns berührt. Wir sehnen uns danach, wirklich von Gott existenziell ergriffen zu werden. Dass er uns wirklich so nahe kommt, dass es unser ganzes Wesen ausfüllt. Und vielleicht haben wir auch eine Ahnung, in welchen Kontexten oder wann das manchmal passiert. Aber letztendlich bleiben diese Momente unverfügbar. Sie sind geheimnisvoll. Wir können sie nicht erzwingen. Wir können sie nicht produzieren. Oder ein anderes Beispiel. Manchmal suchen wir dringend Antworten und Positionen zu aktuellen Lebensthemen. Manchmal zu ethischen Fragen, manchmal zu gesellschaftspolitischen Fragen oder auch zu ganz persönlichen Entscheidungssituationen. Und ich glaube, nicht selten wünschen wir uns, dass Gott so ganz klar redet. Gott sagt mir doch, was ich hier machen soll, hopp oder top, dies oder jenes. Aber oft, ganz oft, zumindest in meiner Erfahrung, funktioniert es nicht so. Funktioniert Gott nicht so. Oft ist da die Bitte um eine konkrete Antwort, aber Gott schickt keinen Zettel vom Himmel, wo drauf steht, was ich zu tun habe oder was richtig und falsch ist. Und nicht selten ist Gott gerade dann, wenn wir ihn ganz konkret möglichst schnell hören wollen oder vielleicht auch hören müssen, besonders still. Nicht selten ist auch unser Forschen nach einer Position in der Bibel damit verbunden, dass sich auf einmal ein ganzes Spektrum auftut, wo ich merke, so schwarz-weiß, wie ich das immer gedacht habe, wie mir das vielleicht teilweise auch vermittelt wurde, wie ich es manchmal auch gerne hätte, so ist es gar nicht. Und plötzlich muss ich Entscheidungen treffen und mit dem arbeiten, was ich meine, bisher irgendwie verstanden zu haben. Und dabei wünschten wir uns doch so sehr, dass es immer ganz klar die Antwort gäbe. Dass Gott uns manchmal vielleicht auch einfach so die persönliche Entscheidung abnimmt und alles ganz klar macht. Aber meine Erfahrung ist, in vielen Fällen passiert es nicht und der Weg mit ihm bleibt ein Geheimnis. Es bleibt ein gewisser Nebel und es bleiben offene Fragen, die ich manchmal aushalten muss oder wo ich manchmal auch Schritte gehen muss, ohne zu wissen, wo ich am Ende lande. Und dann noch ein letztes Beispiel. Die Bibel sagt immer wieder, dass wir bitten sollen, dass wir unsere Anliegen ausdrücken sollen und dass, wenn wir in Jesu Namen beten werden, dass Gott unsere Gebete erhört und uns nichts vorenthalten wird. Ihr kennt diese Aussagen wahrscheinlich. Aber wie oft passiert es im Leben, dass du betest und betest und betest und betest, manchmal über Jahre hinweg, und es passiert nichts. Zumindest nicht in Bezug auf diese ganz konkrete Sache, die dich da beschäftigt. Und zwischendurch hast du dann vielleicht immer wieder mal diese Phase, wo du denkst, okay, jetzt versuche ich es noch einmal. Ja, ich gehe nochmal mit ganz viel Glauben an die Sache ran. Ich bete nochmal intensiv, mit mehr Regelmäßigkeit, mit mehr Leidenschaft. Dann wird Gott doch erhören, dann muss er doch. Du betest wieder voller Hoffnung und es passiert nichts. Gott handelt nicht so, wie du dir das wünschst. Du bekommst diese konkrete Sache nicht. Und wir denken, Mann, Gott, das war doch so einfach für dich. Du musst nur Schnips machen. Einfach nur Schnips machen. Gottes Handeln, sein Weg und auch sein Zeitplan bleiben verborgen. Ein Geheimnis, was wir nicht völlig ergründen können. Und hier ist jetzt der Punkt, vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Vielleicht ist der Glaube gar nicht dazu da, um alles in unserem Leben im Griff und unter Kontrolle zu haben. Vielleicht ist es gerade so mit diesem Geheimnis gut für uns. Vielleicht möchte Gott, dass wir lernen, mit manchen Lücken im Leben zu leben. Und vielleicht besteht reifer Glaube gerade darin, nicht alles zu wissen. Nicht alles zu wissen und zu verstehen, sondern darin, letztlich vertrauen zu können durch diese ganzen Fragezeichen in meinem Leben hindurch. Ich jedenfalls kann mir gut vorstellen, dass Gott uns mit manchen offenen Fragen leben lässt, auch mit manchen ungelösten Problemen, auch mit manchen unerhörten Gebeten, damit wir Geduld und Demut und Vertrauen lernen. Damit wir zu Christus kommen, der uns einerseits offenbart ist, der aber andererseits auch immer Geheimnis bleibt. Wir meinen oft, das Vertrauen zu Gott würde dann wachsen, wenn wir alles wissen, wenn wir alles bekommen, wenn alles immer gleich gut wird. Aber ist es wirklich so? Paulus scheint hier eine andere Sicht auf Glauben zu haben. Paulus sagt, ja, es gibt Wachstum in Erkenntnis. Gott zeigt sich an unterschiedlichen Stellen in unserem Leben. Und es ist auch etwas Gutes und was Schönes, was Erstrebenswertes, Dankenswertes. Aber die Sache mit Gott bleibt immer auch etwas Geheimnisvolles. Etwas, was nicht abgeschlossen ist und über das ich nicht verfügen kann. Das Leben ist komplex. Gott ist komplex und deshalb komme zu Christus, denn in ihm, in seiner Liebe, findest du Ruhe trotz ungeklärter Fragen, trotz unerhörter Gebete und trotz schwieriger Umstände. Zwischen den Zeilen lese ich hier, dass Paulus sagt, Leute, lasst euch davon jetzt nicht entmutigen. Fangt nicht an zu meinen, ihr könntet aus dem Geheimnis ein gelöstes Rätsel machen, indem ihr versucht, Gott durch besonders viel Hingabe und Herzblut zu kontrollieren. Das ist nicht das, was Gott möchte. Das ist nicht das, worin Glaube besteht, sondern euer Glaube hat damit angefangen, dass ihr darauf vertraut habt, dass Christus ausreicht. Dass er alles für euch gegeben hat. Und deshalb, wie ihr Christus angenommen habt, lebt auch in ihm. Anders ausgedrückt, das für unser Leben entscheidende Geheimnis, das ist offenbart. Es gibt gute Gründe, warum wir vertrauen können und in Christus leben können. Und dieser Grund ist eben Christus selbst. Denn in ihm werden die grundlegendsten Fragen in unserem Leben geklärt. Die absolut grundlegendsten Fragen, die werden geklärt. Bin ich gesehen als Person? Bin ich wertvoll? Die Antwort in Christus, absolut ja. Gibt es eine hoffnungsvolle Zukunft für mich? In Christus, absolut ja. Werde ich eines Tages versöhnt sein können mit den Lücken und Fragezeichen meiner eigenen Biografie? Durch Christus, ja. Warum? Weil Christus uns am Kreuz seine bedingungslose Liebe beweist. Er gibt sein Leben für uns. Und durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung stellt Christus uns in die Gemeinschaft mit diesem ewigen und geheimnisvollen Gott. Er schafft Versöhnung und neues Leben. Und darin liegt eben die Kraft, mit so einem Gott im Alltag zu leben. Ja, in Christus werden die grundlegenden Fragen beantwortet. Und so können diese vielen offenen Fragen, die im Alltag oft da sind, die uns manchmal quälen, diese Fragen können hochkommen, aber sie müssen uns nicht mehr entmutigen und alles in Frage stellen, sondern sie können uns helfen, uns wieder und wieder diesem Christus anzuvertrauen. Denn in ihm haben wir dieses große Ja. Das ist das Erste, was ich hier in unserem Text bei Paulus entdecke. In Christus leben heißt, mit Christus als Geheimnis zu leben. Auf der einen Seite offenbart das Geheimnis, die grundlegenden Fragen sind beantwortet. Und auf der anderen Seite mit offenem Geheimnis. Es sind nicht alle Fragen in meinem Leben beantwortet. Kommen wir noch zum zweiten Hinweis, mit Christus als Lebensgrund zu leben. Vers 7, bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet. Paulus stellt hier zwei einfache Bilder in den Raum. Wir alle haben eine Ahnung, was es heißt, wenn etwas verwurzelt ist, zum Beispiel ein Strauch oder ein Baum, der hat tiefe Wurzeln ins Erdreich, der kippt nicht so einfach um. Oder wenn etwas gegründet ist, dann steht es auf sicherem Boden, auf etwas, was sicher dreht. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen bei der Großbaustelle, oben beim Schulneubau. Wirklich ein fettes, stabiles Fundament, das dafür sorgt, dass die Schüler und Lehrer später wirklich beruhigt und unbesorgt in ihren Klassenzimmern sitzen können. Also verwurzelt und gegründet, ich denke, das sind zwei sofort verständliche Bilder. Aber was bedeuten sie jetzt im Zusammenhang mit Christus? Zwei Aspekte dazu, ein inhaltlicher und dann nochmal ein wirklich ein praktischer Aspekt. Zuerst der inhaltliche. David Foster Wallace, ein einflussreicher Schriftsteller der amerikanischen Literatur, hat sich viel mit unserer westlichen Gesellschaft auseinandergesetzt und auch so mit unserer Identitätssuche. Und kurz vor seinem Tod 2008 hat er in einem Interview im ZDF etwas sehr Interessantes zu unserem Thema gesagt. Und zwar spricht er da von unserem menschlichen Grundbedürfnis, uns auf irgendetwas zu gründen und uns in irgendetwas zu verwurzeln. Und er verwendet jetzt nicht diese beiden Begriffe, sondern interessanterweise sogar einen religiösen Begriff, nämlich anbeten. Und das, obwohl er selbst weder Christ ist noch in irgendeiner Form religiös. Und er sagt da in diesem Interview Folgendes: In meinem Buch, damit meint er seinen Roman Unendlicher Spaß, übrigens einer der 100 wichtigsten Bücher laut dem Time Magazine aus dem 20. Jahrhundert. Er sagt, in meinem Buch aber zeigen einige Charaktere, dass, und davon bin ich überzeugt, wir alle irgendetwas anbeten. Dass wir alle diesen religiösen Impuls in uns tragen. Bis zu einem gewissen Grad können wir wählen, was wir anbeten. Aber es ist doch ein Irrglaube, anzunehmen, wir seien nur uns selbst verpflichtet. Wir geben uns immer einer Sache hin, es sei dem Genuss oder einer Droge oder dem Wunsch, viel Geld zu verdienen und uns schöne Dinge leisten zu können. Das Interessante sind die letzten beiden Sätze, aber es ist doch ein Irrglaube anzunehmen, wir seien nur uns selbst verpflichtet. Wir geben uns immer eine Sache hin, sei es dem Genuss oder einer Droge oder dem Wunsch, viel Geld zu verdienen und uns schöne Dinge leisten zu können. Wallace redet hier über etwas ganz Ähnliches wie Paulus. Er sagt, jeder betet etwas an, jeder gibt sich etwas hin. Man könnte sagen, das sind andere Worte für dieses Wurzeln und Gründen. In beiden Fällen geht es darum, dass wir unser Selbst, unser Verständnis davon, wer wir sind und welche Bedeutung wir haben, dass wir das an irgendetwas anhängen, was uns besonders kostbar und herrlich erscheint. Und Paulus sagt, ihr habt euch an Christus gehängt. Ihr habt euch an Christus gehängt, bleibt in ihm verwurzelt und auf ihm gegründet. In Klammer mit eurem Selbst, mit eurer ganzen Persönlichkeit. Betet Christus an, gebt euch ihm hin. Warum Christus? Ganz einfach, weil alles andere keinen sicheren Grund darstellen kann. Und Wallace hat es in einer anderen Abschlussrede für College-Absolventen wunderbar auf den Punkt gebracht, eine Rede, die sehr bekannt geworden ist, und es kann gut sein, dass ich es sogar hier schon zitiert habe. Das sagt er, wenn du Geld und Besitz anbetest, wirst du niemals genug haben können. Es ist die Wahrheit, bete deinen Körper an und Schönheit und sexuellen Reiz und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn Zeit und Alter sich anfangen zu zeigen, wirst du 1 Million Tode sterben, bevor man am Ende um dich trauert. Bete Macht und Einfluss an und du wirst immer unruhig sein, deine Macht zu verlieren. Bete deinen Intellekt an und deine Cleverness und du wirst dich am Ende dumm fühlen wie ein Betrüger, der ständig kurz davor war, entlarvt zu werden. In gewisser Hinsicht ist uns das alles bekannt. Diese Dynamiken sind festgehalten worden in Mythen und Sprüchen, in Binsenweisheiten und Gleichnissen. Der Trick besteht jedoch darin, diese Wahrheit präsent zu halten in meinem alltäglichen Bewusstsein. Ich betone nochmal, Wallace war kein Christ oder kein religiöser Mensch. Er analysiert nur, wie Menschen sich verhalten. In anderen Worten, unser Selbst auf diese begrenzten Dinge zu gründen, auf materielle Dinge, auf persönliche Errungenschaften, auf andere Personen, das führt letztlich zu mehr Unsicherheit. Zu mehr Unsicherheit. Warum? Weil diese Dinge und Personen nicht als Grund taugen können. Sie können unsere Vergötterung, unserem Versuch, darin Identität, Sicherheit und Anerkennung zu finden, letztlich nicht standhalten. Das mag für eine Zeit lang gut funktionieren, aber irgendwann bricht es ein. Und ausgehend vom Text letzter Woche können wir auch sagen, dafür sind sie nicht gemacht. Dafür sind sie nicht gemacht, dass wir unser ganzes Selbst in diesen Dingen begründen. Das ist eine Überforderung. Und damit sind wir bei einer ganz persönlichen Frage. Was betest du im Alltag an? Wen oder was betest du im Leben an? Womit begründest du dein Selbst? Worin wurzelt dein Selbstwert? Wer oder was ist es? Dein Job? Dein Körper? Dein Erfolg? Dein Intellekt? Deine Familie? Deine Freunde? Dein Geld? Deine Macht? Deine Frömmigkeit? Paulus schreibt, bleibt in Christus verwurzelt und in ihm gegründet. In ihm ist die Hoffnung auf wirkliche Herrlichkeit. Seine Nähe, sein bleibender Applaus, bewiesen am Kreuz, seine Frische und Kraft, das ist das Material, um darin Wurzeln zu schlagen. Und dann ist da noch dieser interessante Satz von Wallace, der Trick besteht jedoch darin, diese Wahrheit präsent zu behalten in meinem alltäglichen Bewusstsein. Und genau darum geht es, wenn wir davon sprechen, in Christus zu leben. Es ist ja eine Sache, das philosophisch durchzubuchstabieren, wie Wallace das macht, so der inhaltliche Aspekt, aber der Trick besteht darin, diese Wahrheit präsent zu haben in meinem alltäglichen Bewusstsein. Das ist der praktische Aspekt. Wie sieht jetzt dieses Wurzeln und Gründen in Christus ganz praktisch aus? Und ich glaube, ein entscheidender Schlüssel dazu ist und bleibt, das hat auch der Martin Grabe, erwähnt, es sind diese ruhige Zeiten mit Gott im Alltag. Zeiten der Anbetung, des Zur-Ruhe-Kommens bei ihm, wo ich anfange, mich um das Zentrum des Universums zu drehen. Zeiten des Gebets und der Besinnung. Ich bin, weil er mich liebt. Und Philipp Yancey schreibt einmal aus seiner eigenen Erfahrung Folgendes: Wenn ich den Morgen damit beginne, mich gezielt auf Gott zu konzentrieren, dann hoffe ich, dass sich von diesem ruhigen Moment aus Frieden und Ruhe auf den Rest meines Tages ausbreiten werden. Ich habe für mich herausgefunden, dass selbst wenn ich nur eine halbe Stunde Ruhe in einem ansonsten vollen Tag bekomme, es sich immer auszahlt für mich. Ich hatte immer gedacht, dass die wichtigsten Bausteine meines Lebens immer in Ordnung sein müssten. Ehe, Arbeit, Freunde und Beziehung mit Gott. Dass ein gestörter Bereich mein ganzes System zerstören könnte, ähnlich wie eine Schadsoftware den ganzen Computer. Aber später habe ich für mich gelernt, dass ich vor allem Gott suchen und mich auf seine Gnade verlassen muss, auch wenn und besonders wenn andere Gebiete ins Desaster laufen. Jensi redet von einer ganz praktischen halben Stunde. Und es geht jetzt gar nicht um diese Zeit. Vielleicht streicht er die gleich mal wieder. Es geht um diese ganz praktischen Momente, wo ich mich gezielt auf Gott konzentriere, mich auf ihn einlasse, seine Nähe suche und seine Gedanken über mich höre. Seine Gedanken höre, die er mir vom Kreuz her zuspricht. Auf diesen Moment der Verwurzelung in Christus, darauf kommt es an. Und die Frage ist, hast du solche Momente? Und warum das so hilfreich und wichtig ist, wird in einem Zitat von C.S. Lewis deutlich. Ihr wisst ja, dass ich ihn gerne zitiere. Die wirkliche Herausforderung des christlichen Lebens liegt darin, wo sie die meisten Leute nicht vermuten. Sie beginnt mit dem ersten Augenblick, wenn wir morgens aufwachen. All deine Wünsche und Hoffnungen für den Tag rasen auf dich zu wie wilde Hunde und die erste Aufgabe an jedem Morgen besteht darin, sie alle zurückzuscheuchen, indem du auf die andere Stimme hörst und einen anderen Blickwinkel findest. Und das ist etwas, woran ich mich sofort wiederfinde. Ich wach morgens auf und bevor ich richtig aufgestanden bin, kommen schon sofort die ganzen Themen auf mich zu, die mich beschäftigen. Ja, und ganz krass, wenn da noch mein Handy da liegt und ich da anfange, die E-Mails zu lesen oder nur die Überschriften. Sofort bin ich mittendrin in den Alltagsthemen, die mich so vor sich hertreiben, die Erwartungen, der Druck, was ich alles schaffen muss, weil wenn ich es nicht schaffe, dann fühle ich mich am Abend wieder nicht gut genug. All das strömt auf mich ein. Keine Ahnung, was deine ersten Gedanken sind. Vielleicht stehst du morgens auch auf, schaust in den Spiegel und bist unglücklich. Oder deine Kinder wecken dich und erwarten, dass du jetzt 14 Stunden konstruktiv und liebevoll zu ihnen bist. Und du denkst, eine gute Mama, ey, vergiss es. Oder du sitzt am Frühstückstisch und würdest am liebsten wieder ins Bett gehen, weil deine Arbeit schon seit Jahren die gleiche ist und vielleicht eintönig. Und du hast den Eindruck, du bewegst rein gar nichts. Das, was du tust, hat sowieso keine Bedeutung, fühlst dich nutzlos, bedeutungslos. Gedanken, die wie wilde Hunde auf uns einströmen. Und C.S. Lewis schreibt, dass unsere erste Aufgabe jeden Morgen darin besteht, sie alle zurückzuscheuchen, indem du auf die andere Stimme hörst und einen anderen Blickwinkel findest. Und was ist der andere Blickwinkel? Es ist eben dieses Erinnern an Christus, an die Ruhe und Sicherheit, die wir in seiner Liebe und Anerkennung finden. Ich bin jemand, ich bin begleitet. Ich bin geliebt, völlig unabhängig davon, ob und wie ich es aus dem Bett schaffe und wie der Tag verläuft. Das ist Gnade, wenn das Herz unter Beschuss steht, haben wir vorhin gesungen. Das ist Gnade, wenn das Herz unter Beschuss steht. Und deshalb gibt Paulus uns in diesem Zusammenhang dann noch diese weitere Aufforderung, seid voller Dankbarkeit. Auf den ersten Blick erscheint es so völlig zusammenhangslos, ja, Wurzeln und Gründen in Christus und dann, ach ja, und seid voller Dankbarkeit, wie so ein Gedankenblitz. Aber ich glaube, dass die Aufforderung zum Danken ein wichtiger Schlüssel ist, zum Gründen und für diesen anderen Blickwinkel. Es geht hier nicht darum, Danke zu sagen, dass die Sonne aufgeht oder Danke, dass ich gut geschlafen habe. Das hat auch seinen Platz, keine Frage. Aber ich denke, Paulus geht es hier um ein anderes Danken. Es geht ihm darum, für Christus zu danken. Über Christus nachzudenken, ihn ins Bewusstsein zu holen und ihm dann dafür Danke zu sagen, wer er ist und was er für mich tut. Wir meditieren oft über andere Dinge im Alltag. Über unseren Kontoauszug, ob wir das jetzt kaufen sollen oder nicht. Ja, wir verbringen Stunden in irgendwelchen Foren oder in Bewertungen, also ich zumindest. Wir starren auf unsere Waage und in den Spiegel und meditieren über unser Gewicht und über unser Aussehen und hat sich da schon was entwickelt oder nicht. Oder wir zerbrechen uns den Kopf über unsere Zukunft und was wir noch alles tun müssen. Meine Vermutung ist, all diese Alltagsmeditationen, die wir so oft unternehmen, über Gewicht, über Kontoauszüge, über Aufgaben, über Ziele und so weiter, sind immer wieder der Versuch, uns in diesen Dingen zu gründen. Aber Christus Danke zu sagen, über ihn zu meditieren, das ist quasi eine alternative Alltagspraxis. Eine Praxis, um in ihm verwurzelt zu bleiben. Zu wissen, ich bin geliebtes Kind Gottes. Eine Praxis, um neue Kraft und neue Hoffnung zu schöpfen. Und das große Potenzial bei diesem Danken liegt eben auch darin, dass wir dadurch wegschauen von den ganzen Fragen und den ganzen Problemen in unserer Welt und auch im eigenen Leben und hin zu seinen Zusagen und zu seinen Möglichkeiten. die uns dann wiederum motivieren können, all die Dinge, die uns beschäftigen, anzugehen. Paulus ermutigt, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, lebt auch in ihm. Dafür wünsche ich uns Gottes Segen. Amen.